Also prinzipiell gilt, bei jeder akuten Wunde deckt sie lieber ab, weil ihr schützt damit vor Infektionen. Die Schürfwunde ist ein Spezialfall, weil bei der Schürfwunde sollten wir zum Beispiel immer mit so einem Kontaktgitter arbeiten. Da gibt es heutzutage so Silikongitter, die wirklich nicht anhaften, die sogar bis zu einer Woche draufbleiben können. Katzenbisse sind schon relativ häufig oder halt auch Kratzgeschichten, das kommt häufig vor. Aber beim Schwein müsste man immer noch mal an multiresistente Keime denken, aufgrund der Mast.
Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema akute Wunden. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Menschen schneiden sich, Menschen fallen hin, Menschen verbrühen sich, Menschen schürfen sich die Beine auf, Menschen werden von Tieren gebissen oder beißen sich gegenseitig und manche Menschen geraten sogar in Kontakt mit einer Säure und verätzen sich. Menschen sind, das ist bekannt, verletzlich und wenn sie sich verletzen, dann stellen sie sich häufig mit einer akuten Wunde bei uns vor. Wie man dann vorgeht, beispielsweise bei Tierbissen oder Verbrühungen und welche Materialien man dann am besten verwendet, um solche akuten Wunden bestmöglich zu versorgen, das besprechen wir heute. Und im zweiten Teil des Podcasts haben wir auch noch einige Fallbeispiele für euch. Unsere heutige Expertin heißt Dr. Iris Schumacher, sie ist Fachärztin für Allgemeinchirurgie und Wundexpertin. Liebe Iris, herzlich willkommen, vielen Dank, dass du heute im Amboss Podcast bist.
Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, heute hier zu sein, über das wichtige Thema zu sprechen.
Wichtig ist es allemal. Ich würde vorschlagen, wir starten gleich mal mit den Grundlagen. Was ist denn überhaupt eine akute Wunde, vielleicht auch in Abgrenzung zur chronischen?
Also eine akute Wunde ist immer eine Wunde, die innerhalb von 14 bis 21 Tagen abheilt. Und bei der chronischen kann man sich immer so ungefähr merken, wenn es nach 8 Wochen immer noch nicht abgeheilt ist, was man da als Wunde gesetzt hat zum Beispiel oder die man sich zugezogen hat, dann geht es schon in die Richtung chronische Wunde. Es gibt immer noch so ein paar Definitionen, wenn es um schwer heilende Wunden geht. Das muss man vielleicht nochmal so ein bisschen abgrenzen. Also ich sage jetzt mal, ein Patient hat ein bekanntes diabetisches Fußsyndrom, hat jetzt ein neu entstandenes Fußulkus und hatte auch schon mehrere davor. Dann ist das so ein bisschen eine Eingrenzung. Da würde man nicht von akuter Wunde sprechen, sondern von schwer heilender Wunde. Das wäre dann letztendlich keine Standardwunde.
Ach, die nennt man dann direkt schwerheilend, auch wenn sie eigentlich noch ganz frisch ist und man überhaupt nicht weiß, ob die schwer heilt oder nicht.
Genau, dann ist es schon per Definition im gleichen schwerheilende Wunde, die sozusagen eigentlich einen Spezialisten braucht, weil da ist dann die Lösung nicht einfach, ach naja gut, wir machen mal eine schnelle Wundversorgung oder wir nähen das zu, das funktioniert natürlich nicht, sondern wir brauchen dann immer eine spezialisierte Entlastung und ein spezielles Wundmanagement. Alle Wunden, die mit einer Grunderkrankung einhergehen, also wie zum Beispiel die periphere arterielle Verschlusskrankheit oder die chronisch venöse Insuffizienz oder eben wie gesagt auch das Diabetes. Fußsyndrom.
Aber es müsste schon an der entsprechenden Stelle sein. Also wenn jetzt eine Person mit Diabetes sich in den Finger schneidet, sagen wir, oder ein bisschen tief auch in die Hand, dann wäre das nicht eine schwer heilende Wunde, sondern eine akute, ne?
Genau, das ist auf jeden Fall eine akute Wunde. Das würde jetzt nur also halt den Fußbereich zum Beispiel betreffen. Genau, dann würde man die genauso versorgen, eine akute Wunde, wie man das sonst jetzt bei einer üblichen Schnittverletzung auch tut.
Akute Wunde, schwer heilende Wunde, chronische Wunde. Wir werden ja heute im Podcast über die akuten Wunden sprechen. Was die chronischen Wunden angeht, die einen ja in Klinik und Praxis sehr häufig vor Herausforderungen stellen, da würde ich gerne einmal auf unsere Online-Fortbildung hinweisen. Chronische Wunden sicher behandeln, die haben wir zusammen im Berufsverband der Deutschen Chirurgie auf den Weg gebracht. Wen das interessiert, da lernt man, wie man chronische Wunden einschätzt und richtig behandelt, sodass sie auch wieder abheilen. Verbandsmaterial, Wundheilungsphasen, spezifische Wundversorgung, das ist da alles mit dabei. 15 CME-Punkte gibt's und ich habe auch einen Link für euch, go.amboss.com/chronische Wunde und einen Gutscheincode habe ich auch noch für euch. 20 Wunde lautet der, bringt 20% Rabatt auf diese Fortbildung. Vielleicht ist das ja was für euch, schaut vielleicht einfach mal rein. go.amboss.com/chronische Wunde. Mit Dr. Iris Schumacher habt ihr da auch zu tun. Die macht nämlich diese Online-Fortbildung. Heute haben wir sie im Podcast und sprechen mit ihr über akute Wunden. Iris, vielleicht schauen wir uns einmal an, was gibt's denn überhaupt für akute Wunden?
Also das alles, was wir natürlich kennen aus der Chirurgie, wir setzen sie selber. Ne? Wir kennen die ärztlich gesetzten, die operativen Wunden, wo wir im besten Fall nach 8 bis 10 bis 12 Tagen die Fäden ziehen oder das Nahtmaterial und alles ist schick. Dann gibt's aber natürlich auch die traumatisch bedingten Wunden, die zum Beispiel durch einen Sturz entstehen. Da kann man auch nochmal unterscheiden, ist es nur eine Schürfwunde, ist es eine Rissquetschwunde, ist es eine Platzwunde. Aber man muss auch immer dran denken, habe ich auch häufig in der Praxis, Schäden, die also mechanisch entstehen oder zum Beispiel auch durch UV-Strahlung, ne, dass auf einmal ein Patient kommt, Riesenblasenbildung, man denkt sich, huch, wo hat der sich denn verbrannt? Nein, es war die Sonne, der Sonnenschutz hat gefehlt. Und das sind natürlich so Geschichten, Verbrennungen, Verbrühungen, aber auch Erfrierungen und nicht zu vergessen letztendlich natürlich die Bissverletzungen. Und was mir immer sehr wichtig ist, manchmal ist es ja auch so, dass Pflege- und Ärztepersonal unbewusst Wunden setzt, die wir eigentlich gar nicht setzen wollen. Da gibt es so einen ganz neuen Begriff, der heißt Skin Tears.
Skin Tears.
Genau, und der Begriff steht eigentlich, also Skin für Haut, klar, und Tears nicht für Tränen, sondern für Zerreißen. Und jeder hat es vielleicht von uns schon mal erlebt. Wir kennen die Patienten mit der Kortisonhaut in Anführungszeichen, also die sehr dünne Haut. Man hat dem Pflaster draufgeklebt, man zieht es ab und huch, man hat einen Teil der Haut mit dabei. Und das ist natürlich immer Vollkatastrophe für alle. Und das sind aber so Verletzungen, die sehr häufig sind, auch zum Beispiel bei Neonaten durchaus vorkommen oder auch bei älteren Menschen, Intensivpatienten, wo wir ja auch immer Dinge fixieren müssen. Und das sind solche Dinge, die auch nochmal eine eigene Wundgruppe einnehmen.
Also das wäre jetzt keine iatrogene Wunde, sondern eine eigene Gruppe.
Genau, nicht so richtig iatrogen, weil wir wollten sie ja eigentlich gar nicht setzen, aber man könnte es eigentlich nochmal extra klassifizieren, genau.
Und unter den traumatischen hast du jetzt angesprochen, so die ganz typischen mechanischen Schürf, Schnitt, Stichwunden vielleicht auch ähnliches, dann thermisch hast du angesprochen, der Sonnenbrand, aber ich nehme an natürlich auch die Verbrennungen, die Verbrühungen, das hat man ja sehr häufig. Wie oft siehst du sowas wie chemische Wunden, Verätzungen, Säuren, Laugen?
Also ich persönlich eher selten. Ich bin Allgemeinchirurgin, habe keine BG-Zulassung, aber durchaus sicherlich ist das was, was den D-Ärztinnen und Ärzten häufiger durchaus begegnet, kann ich mir gut vorstellen. Was ich halt oft sehe, sind diese Verbrühungen und Verbrennungen, wo man sich erstmal so denkt, ach, das ist eine Bagatelle, wo man dann aber doch länger dran ist, um das zu behandeln. Weil gerne auch im Nachgang noch Blasenentstehung da ist, man noch Debridements durchführen muss und je nach Lokalisation das halt auch für den Patienten beschwerlich sein kann.
Verbrennung, Verbrühung, das greifen wir nachher ja auch noch in den Fallbeispielen auf. Wenn sich jetzt jemand bei dir vorstellt, worauf achtest du dann als erstes, wenn du dir die Wunde anschaust, deretwegen sich die Person vorstellt?
Also ich sage immer, ich spreche mit dem Patienten. Es ist immer so, keiner von uns hat Zeit, das kennen wir ja alle aus dem Alltag, aber es ist schon immer noch mal wichtig, dass man kurz mit dem Patienten ein paar Wörter wechselt. Warum ist das passiert? Wie ist das passiert? Ist er ausgerutscht? Ist er auf Kieselstein ausgerutscht? War das eine Verbrühung? War das eine Verbrennung? Was ist da überhaupt passiert? Also das setze ich immer ganz vorne hin und dann begegne ich halt praktisch dieser Wunde, dass ich erstmal wahrnehme, besteht ein Hautdefekt? Ist es denn geschlossen? Blutet sie? Ist es vielleicht eine Wunde, die, wo man sieht, die besteht schon viel länger? Kommt Flüssigkeit aus der Wunde? Wir würden dazu sagen Exsudation. Ist das so, dass sie vielleicht schon Zeichen einer Infektion hat? Das wäre natürlich auch schon, wenn das länger besteht. Sind Gewebe darunter beteiligt? Also betrifft es wirklich nur Haut und Unterhaut? Oder geht es weiter? Geht es vielleicht sogar auf den Knochen? Das wird ja häufig auch unterschätzt. Also muss man eine Röntgendiagnostik durchführen. Dann frage ich natürlich immer den Patienten noch, ist aber auch wichtig, was haben wir für Begleiterkrankungen, werden Blutverdünner eingenommen und natürlich besteht ein Tetanusschutz. Das ist ganz wichtig, das hat bei mir in der Praxis oberstes Gebot, das müssen eigentlich alle Mitarbeiterinnen immer schon abfragen.
Tetanus-Impfstatus bei akuten Wunden immer abfragen. Vielleicht lohnt sich hier ja ein kleiner Exkurs. Was machst du noch in Sachen Tetanus?
Zu Corona-Zeiten war das immer einfach, ne? Jeder hatte sein Impfbuch mit. Heute ist es ja wieder ein bisschen anders. Und die viele sagen ja dann schon, ja, ich weiß, ich bin vor 2 Jahren geimpft. Oder wenn jetzt eine Mutter mit ihrem Kind kommt und sie sagt, also wir haben alle Grundimmunisierung, wir haben uns immer daran gehalten, dann sind erstmal alle entspannt. Und dann fragt man natürlich ab ungefähr, ob man einschätzen kann, wann das war. Und dann gebe ich aber auch immer nochmal die Information, bitte schaut zu Hause nochmal in den Impfpass. 24 bis 48 Stunden habt ihr Zeit und gegebenenfalls dann beim Haus- oder Kinderarzt vorstellen. Aber es gibt natürlich auch den Fall, und den kennen wir auch, ne, die 78-jährige ältere Dame kommt und sagt, Impfpass, also ich habe kein Impfbuch, wir haben ein bisschen Corona geimpft und sonst gar nichts und ich weiß jetzt auch nicht so genau. Und das wäre natürlich dann schon eine Situation, wo man auch je nach Wunde oder wenn es überhaupt nicht vorhanden ist, aktiv und passiv immunisieren müsste. Und die Empfehlung wird dann natürlich ausgesprochen. Also es wird, ich frage immer bei akuten Wunden, ob ein Tetanusschutz besteht.
Aktive Immunisierung durch eine Impfung, passive durch Immunglobuline. Vielleicht nochmal kurz, wie lang darf eine Impfung her sein, damit ich von einem Impfschutz ausgehen kann?
Ja, es ist ja immer so ein bisschen von der Wunde abhängig, ne? Also wenn jetzt das wirklich jetzt nur eine oberflächliche Kratzverletzung wäre oder wirklich nur eine kleine Wunde, eine Abschürfwunde, und angenommen, der Patient hatte jetzt vor 8 Jahren den letzten Impfschutz, dann würde man das akzeptieren, dann reicht das aus, die 10 Jahre. Aber wenn das schon eine tiefer reichende Wunde wäre, dann müsste man natürlich auch nochmal nachimpfen und gegebenenfalls bei wirklich sehr fortgeschrittenem Befund und Beteiligung tieferreichender Strukturen auch Infektionsrisiko immer auch aktiv und passiv immunisieren bei bestehenden Impfstatus, der länger als 5 Jahre zurückliegt. Es gibt ja so eine tolle Tabelle bei Ambus, das muss man ja auch sagen, da guckt man lieber mal rein, ne? Weil unbekannt oder eine Impfung, das ist ja fast auf einem ähnlichen Niveau, da gucke auch ich manchmal rein, um mich nochmal zu versichern, dass ich auch die richtige Entscheidung treffe.
Die Tabelle ist wirklich super praktisch, wenn ich das hier mal so unbescheiden sagen darf, und zeigt eben sehr klar, wie man bei sauberen, geringfügigen Wunden vorgehen soll, in Abgrenzung zu allen anderen Wunden, eben abhängig von der Anzahl der Impfungen und dem Zeitpunkt der letzten Impfung. Da reicht dann ein Blick und dann weiß man gleich Bescheid. Ich setze euch einen Link in die Shownotes, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Gut, jetzt hast du dir die Wunde angeschaut, du hast abgeschätzt, braucht es eine aktive, eine passive Immunisierung. Wie gehst du dann vor, wenn es Richtung Analgesie geht, wenn es Richtung Wundversorgung geht?
Genau, also wenn ich jetzt angenommen, ich habe jetzt eine akute Wunde, Patient ist gestürzt, dann ist das ja schon etwas, wo auch sicherlich eine Kontamination oder ein gewisses Infektionsrisiko da ist. Und dann würde ich eigentlich immer empfehlen, ohne jetzt Eigennamen zu nennen, das mit Octenidin, die Hydrochlorid, sauber zu machen. Wahrscheinlich wird jeder von uns wissen, was ich meine. Und das haben wahrscheinlich die meisten auch zur Verfügung. Da würde ich jetzt nicht nur mit Kochsalz arbeiten, also NaCl 0,9% oder Ringer, weil einfach davon auszugehen ist, dass eine Kontamination besteht. Also man würde erstmal die Wunde säubern, muss natürlich auch schauen, wie ist die Situation, brauchen wir eine Analgesie, brauchen wir sie nicht, brauchen wir zum Beispiel eine Oberstanästhesie, wenn das am Finger ist.
Oberst, das ist so eine Leitungsanästhesie, ne? Dass man periphere Nerven blockiert auf Höhe der Finger- und Zehengrundgelenke.
Genau, ich mache das zum Beispiel gerne so, wenn ich sehe, ach, der braucht auf jeden Fall ein Röntgenbild und Schmerzen hat er eh, dann prüfe ich kurz die Funktion, gibt es einen Hinweis auch für eine Sehnenverletzung, schaue mir das an, beurteile das kurz und mache dann direkt die Oberstanästhesie. Ich sage immer, unter sterilen Kautelen, also Desinfektionsmittel sprühen, einwirken lassen und Oberstanästhesie setzen, und dann nutze ich immer die Zeit, schicke den Patienten, die Patientin ins Röntgen, und in der Zeit, in den 10 bis 15 Minuten, sitzt dann die Oberstanästhesie und danach kann man natürlich versorgen. Das hat einfach den Vorteil, dass man dann die Möglichkeit hat, auch falls Verschmutzungen aufgetreten sind oder Verschmutzungen vorhanden sind, kleine Steinchen etc. raussammeln zu können und das dann optimal zu versorgen.
Gut, vielleicht nochmal kurz zur Wundsäuberung. Also du nimmst was Aseptisches, eher nicht Kochsalz. Jetzt eine Frage, man sieht ja sehr häufig auch in der Hausapotheke Povidon-Jod, Beta-Isadonna. Nutzt du das auch zur Desinfektion?
Also ich bin nicht so ein Freund vom PVP-Jod, und zwar deswegen, weil wir ja Verfärbungen dadurch bekommen. Heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel eine infizierte Wunde hätten, können wir hinterher nicht mehr so genau sagen, ist das jetzt das braune, rötlich-orangene von dem PVP-Jod oder ist das der Infekt? Wir haben inzwischen auch viele Jodallergiker, das muss man auch sagen. Bei Kindern finde ich das auch immer ein bisschen problematisch. Und wohl auch ist es ja inzwischen so, dass es eine gewisse toxische Wirkung hat auf die Zellen. Also wenn man das jetzt sicherlich 1-2 Mal anwendet, ist das kein Problem. Aber es wäre jetzt nicht First Line. Also in der Empfehlung ist es weiterhin das Octenidin-Dihydrochlorid oder Polyhexanid könnte man natürlich auch einsetzen. Da hat man aber immer die Problematik der Einwirkzeit, die ja mindestens 15 Minuten ist, und wer hat das in der heutigen Zeit? Ne? Das ist halt auch die Schwierigkeit dabei, Wasserstoffperoxid wird ja auch manchmal noch verwendet, aber hat auch eine toxische Wirkung auf die Zellen und ist eigentlich auch obsolet. Wenn wir jetzt eine Wunde desinfizieren, wie gesagt, und die ist offen, dann ist das Octinidin-Dihydrochlorid eigentlich eine ganz gute Sache. Aber wenn wir jetzt eine völlig reizlose Wunde haben, im Sinne von, die ja auch akut ist, die versorgt worden ist, die vielleicht schon 5 Tage alt ist, da reicht Kochsalz prinzipiell völlig aus. Es gibt keinen Grund, dann da zu desinfizieren.
Wegen dieser toxischen Wirkung, wenn jetzt die Betroffenen selbst schon PVP-Jod oder Wasserstoffperoxid aufgetragen haben, spülst du das dann weg, um diese toxische Wirkung zu vermeiden, oder lässt du das dann eher drauf?
Also wenn ich die Wunde jetzt natürlich auch versorge und vielleicht nochmal schaue, muss ich was abtragen, würde ich immer erst Kochsalz anwenden, das einmal sauber machen, gegebenenfalls dann nochmal nachdesinfizieren. Aber das würde ich schon machen, ja, einfach auch, um es besser einschätzen zu können, gerade auch was eine mögliche Rötung angeht im Wundbereich.
Okay, dann nehmen wir mal an, die Wunde ist jetzt sauber, die Anästhesie sitzt. Wie entscheidest du dann, wie die Wundversorgung weitergeht?
Genau, wenn es jetzt schöne, glatte Schnittränder sind, dann ist es eigentlich relativ eindeutig, dann nähe ich das eigentlich am liebsten zu. Es gibt ja auch die Möglichkeit zu kleben. Ich bin jetzt nicht so der Freund des Klebers, wenn ich ehrlich bin, bei kleinen Kindern vielleicht mal. Aber ansonsten setze ich eine normale Naht ein und adaptiere, entweder mit U-Nähten oder je nach Befund gegebenenfalls auch nach Donati. Oder wenn es jetzt wirklich kleinere Befunde sind, kann man natürlich auch mal die bekannten Pflasterstrips einsetzen. Da sollte man immer darauf achten, dass alles schön trocken ist. Das ist auch immer eine sehr gute Alternative, auch bei Kindern, weil man natürlich damit auch kaum Schmerzen macht. Das ist aber wirklich nur der Fall, wenn der Schnitt klein ist und wenn das nicht klaffend ist. Wenn man jetzt wirklich eine vollständig, ich sage jetzt mal ganz unfachmännisch, zerfledderte Wunde hat, wo auch ein großer Wunddefekt da ist oder auch eine Bissverletzung, die sich nicht im Gesicht befindet, würde man natürlich nach ausgiebiger Spülung, Reinigung und so weiter da eventuell einen Wundfüller reinmachen oder eine so ein Desinfektionsband zum Beispiel. Da gibt's ja auch verschiedene Dinge, das steril abdecken und verbinden.
Was ist ein Wundfüller?
Wenn man also eine Höhle hat, durch die Wundentstehung primär, muss man ja etwas in die Wunde tun, um eine Chance zu haben, dass diese Wunde auch sauber wird und dass letztendlich die Bestandteile von dort nach außen abgetragen werden. Und wenn man es jetzt zum Beispiel mit einer akuten Wunde zu tun hätte, gibt's da die Möglichkeit, ja, mit so einer Art Lasche zum Beispiel, die auch noch antibakteriell wirkt, das nach außen zu tragen. Und das würde man dann kombinieren mit einer Saugkompresse bei starker Exsudation, also viel Flüssigkeit aus der Wunde, würde man dann sogar einen Superabsorber nehmen. Aber meistens reicht eine sterile Saugkompresse aus. Und da kann man sich auch entscheiden, wenn das zum Beispiel am Arm ist, wickelt man das an oder fixiert man das einfach mit einem Fixiervlies. Beides wäre möglich.
Was würdest du denn sagen, ist so die Grenze zu dem, wo kann eine akute Wunde vielleicht noch in der allgemeinmedizinischen Praxis versorgt werden? Wann sollte man auf jeden Fall die Betroffenen in die Notaufnahme schicken?
Also das ist ja heute ganz unterschiedlich. Es gibt noch viele Hausärzte, die haben noch im chirurgischen Bereich auch gearbeitet. Dann sind alle glücklich, wenn kleine Sachen versorgt werden. Also wenn eine normale Schnittwunde zum Beispiel, die jetzt nicht in die Tiefe geht, wenn es keine Sehnenbeteiligung ist oder wenn auch von der Hausärztlichkeit her gesagt wird, das können wir gut mit einem Pflasterstrip versorgen, wunderbar. Aber wenn es natürlich Bissverletzungen sind, wenn es vielleicht auch Verbrennungen sind, wo man gegebenenfalls auch Blasen abtragen muss oder wenn es auch vielleicht um eine komplexere Anästhesie geht oder aber auch, das ist vielleicht wichtig, das Thema Fremdkörper gar nicht erst auf die Suche begeben, sondern lieber den Patienten dann schicken und da würde ich schon eher dann in Richtung Chirurgie gehen.
Würdest du denn sagen, es gibt klassische Fehler in Bezug auf akute Wunden, die man immer wieder beobachten kann?
Fehler ist es vielleicht nicht, aber oft ist ja dieses schnell, schnell und wir haben ja alle keine Zeit und manchmal werden Patienten dadurch natürlich auch traumatisiert, anstatt einfach zu sagen, wir machen eine lokale, wir machen eine Oberstanästhesie. Und was häufig vorkommt, ist das Unterschätzen sowohl von Bisswunden als auch von tieferreichenden Wunden als auch von Fremdkörpergeschichten, wo man dann halt doch die Indikation treffen muss, zu sagen, ich mache jetzt ein Röntgenbild, ich gucke mir das an, ich muss sicher sein, dass nichts am Knochen ist oder ich muss sicher sein, dass da kein röntgendichter Fremdkörper drin ist. Und manchmal ist es halt eher so dieses sich keine Zeit lassen, sich nicht kurz mit der Sache wirklich richtig beschäftigen, sich dem annehmen und dann funktioniert es auch.
Und jetzt, wenn du in die Notaufnahmen schaust, ist ja häufig auch so, dass in den Notaufnahmen dann gerade in der Nacht, Vordergrunddienst, erster Dienst vielleicht auch, sind ja manchmal Kolleginnen und Kollegen, die jetzt noch nicht auf Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken. Hast du da irgendwelche Tipps, wo du sagen würdest, hey, wenn ihr eine Wunde vor euch habt, denkt da unbedingt dran?
Ja, also wie gesagt, das Inspizieren, das sich auch anhören, was die Patienten erzählen, was ist ihnen passiert und auch immer die Funktionsprüfung machen, was kann der Patient, was kann er nicht. Und auch im Handbereich zum Beispiel auch lieber sich mal Hilfe dazu holen, handchirurgisch vorstellen diese Patienten, weil gerade auch was den Daumen angeht, das ist unser wichtigster Finger, ohne den können wir nichts. Also keine Sachen machen aus Sorge, den Oberarzt anrufen zu müssen und das dann irgendwie zu machen. Und was halt im Krankenhaus natürlich immer zur Verfügung steht, ist die Anästhesie. Also angenommen, man hat jetzt ein Kind, das ist verletzt, klar, Hintergrund informieren, Anästhesie vielleicht auch mit dazu holen, keine Experimente machen, diese Kinder nicht traumatisieren, weil die das ihr Leben lang mittragen und bei jedem Arztbesuch, der sich daran anschließt, ist das natürlich Katastrophe und hat auch letztendlich Auswirkungen auf die Betroffenen dann auch.
Wie sieht's denn mit den nicht-chirurgischen Kolleginnen und Kollegen aus? Das ist ja immer die Sache, man stellt ein Konsil, man holt jemanden aus der Chirurgie mit dazu. Da ist natürlich auch manchmal die Sorge, dass man unnötiges Konsil stellt. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, worauf nicht-chirurgische Kolleginnen und Kollegen besonders achten sollten?
Also Fragen sind ja eigentlich nie unnötig. Es ist viel schlimmer, wenn nicht gefragt wird und irgendwas gemacht wird. Und gerade bei akuten Wunden, also wenn was blutet, muss es versorgt werden. Und in der Klinik ist dann einfach die Chirurgie dafür zuständig. Das ist völlig klar. Und das, was eigentlich immer eher das Stirnrunzeln nicht oder Augenbrauen hochziehen macht, ist eher bei chronischen Wunden, weil da gibt's ja häufig diese Thematik der Definition. Wann ist es Eiter? Wann ist es Fibrin? Wann ist es denn gelbe Nekrose? Und das ist, glaube ich, für die meisten das Schwierige. Und das kriegen wir ja auch im ambulanten Bereich häufig mit, ne? Der Pflegedienst sagt, ja, da ist jetzt was Gelbes in der Wunde. Und dann sagt der Pflegedienst, oh, das ist aber Eiter. Und dann sagt natürlich der Hausarzt, ja, klar, da muss ich den schicken. Und dann gucken wir drauf. Und dann ist es einfach Fibrin. Also etwas, was die Wunde ja bildet, weil sie sich verschließen möchte, was wir dann einfach abziehen. Und da wünschen wir uns natürlich schon immer so ein bisschen mehr Wissen. Aber als wichtigen Tipp habe ich immer bei chronischen Wunden, es kann kein Eiter sein, wenn das nicht riecht, der Patient keine Beschwerden hat und die Wundumgebung komplett reizlos ist. Wo soll denn auf einmal der Eiter herkommen? Und Eiter fließt immer, Fibrin lässt sich abziehen. Man kann es sogar häufig mit einer Kompresse einfach abwischen. Und wenn das alles nicht geht und das alles fest ist, gut, dann wird es wahrscheinlich eine gelbe Nekrose sein, dann ist es vielleicht schon indiziert, den Patienten zu sehen.
Ja, ich habe mir die Online-Fortbildung chronische Wunden sicher behandeln natürlich auch schon angeschaut und da legst du ja gerade am Anfang auch sehr viel Wert auf diesen Begriffsdschungel und führst da durch, sodass man da auch in der Terminologie gut dran ist und eben ganz genau weiß, wann hat man es mit was zu tun und das auch richtig beschreiben kann. Ich denke, das hilft auf jeden Fall für die Überweisungsscheine oder die Konsile, die man stellt. go.amboss.com/chronische-wunde ist der Link dorthin. Jetzt habe ich noch eine Frage. Feuchte Wundversorgung, trockene Wundversorgung. Was spielt das für eine Rolle bei akuten Wunden?
Also angenommen, wir haben jetzt die Wunde versorgt mit einer ganz normalen Naht, mit einer chirurgischen Naht, dann was machen wir? Macht natürlich eine trockene Wundversorgung, eventuell eine Kompresse drunter oder direkt ein steriles Pflaster drauf. Und auch in den nachfolgenden Kontrollen, wenn man dann drunter guckt, kann man zum Beispiel einmal desinfizieren, in späteren Tagen, wie gesagt, reicht Kochsalz, decken es trocken ab. Also da sind wir absolut erstmal in der trockenen Wundversorgung. Wenn wir jetzt aber eine Wunde haben, die zum Beispiel also klaffend ist, es eine Bissverletzung ist oder wie gesagt, wo halt kein kompletter Wundverschluss besteht, müssen wir den Zellen ja eigentlich die Flüssigkeit geben, damit sie leben können. Und dann sprechen wir schon eher von einer feuchten Wundversorgung. Da wandern wir schon wieder in den Bereich des chronischen Wundmanagements, das kann man schon so sagen, ja.
Kannst du vielleicht die beiden Arten der Versorgung trocken und feucht nochmal ganz kurz umreißen, was da der Unterschied ist?
Ja, trocken, das ist relativ banal, also Kompresse auf die geschlossene Wunde oder keine und nur Pflaster, das würde man jetzt einfach als trockene Wundversorgung bezeichnen. Und eine feuchte Wundversorgung kann zum Beispiel auch sein, ein Einbringen eines Gels oder ein Auflegen eines Polyurethanschaums, um letztendlich den Wundgrund feucht zu halten, um dadurch die Zellen leben zu lassen oder damit sie aktiv bleiben, sodass wir dann sekundär einen Wundverschluss erreichen können. Und die feuchte Wundversorgung, die führen wir auch beim chronischen Wundmanagement durch, mit einer Ausnahme: der PRVK im Stadium 4, also der fortgeschrittenen Durchblutungsstörung, welche noch nicht revaskularisiert ist, also wenn noch kein Gefäßchirurg dran war. Dann natürlich, um Gottes Willen, keine feuchte Wundversorgung, sonst infiziert sich am Schluss der Bereich.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schürfwunde habe, also eine akute mechanische Wunde, die exudiert ja, also die ist ja dann gar nicht trocken.
Die Schürfwunde ist ein Spezialfall, weil bei der Schürfwunde sollten wir zum Beispiel immer mit so einem Kontaktgitter arbeiten. Da gibt's ja auch verschiedene. Manche nennen sie ja auch Fettgase. Das ist jetzt eigentlich aber heute nicht mehr so üblich. Das kann man vielleicht mal einen Tag machen. Da muss man aber wirklich am nächsten Tag drunter gucken, weil das ja dann auch ankleben würde. Und es gibt heutzutage so Silikongitter, die wirklich nicht anhaften, die sogar bis zu einer Woche draufbleiben können und durch die sozusagen die Feuchtigkeit, wenn sie entsteht, auch abdiffundieren kann. Die sind natürlich optimal für so eine Schürfwundenversorgung. Also das ist, wenn man so will, so ein Zwischending zwischen komplett trockener und feuchter Wundversorgung.
Und dann lege ich dieses Silikongitter einfach auf die Schürfwunde drauf, nachdem ich gespült habe, und dann kommt gar nichts weiter drauf, kein Verband?
Genau, man könnte zum Beispiel noch eine Saugkompresse als sekundären Wundverband drauf machen und das dann wiederum fixieren. Wenn es zum Beispiel am Arm wäre, könnte man es natürlich anwickeln oder einfach mit einem Fixationsverband.
Können wir da vielleicht auch nochmal auf die Terminologie? Für dich ist das alles kalter Kaffee, aber du hast jetzt sekundärer Wundverband, primärer Wundverband. Ja. Was ist denn da nochmal der Unterschied? Ja.
Also primärer Wundverband ist immer das, was einfach auf die Wunde kommt. Und am schönsten, am einfachsten ist es ja für alle ein Verband und dann ist es erledigt und die Wunde ist zu. Das kennen wir vielleicht auch alle. Das wäre als Beispiel ein Polyurethanschaum. Das ist dieser typische Verband, den man zum Beispiel auf kleine Dekubitalulzerationen machen kann. Also das ist ein Verband mit einem Kissen. Es ist fixiert, es ist direkt auf der Wunde erledigt. Sekundär bedeutet immer, wenn wir etwas auf die Wunde legen, was zum Beispiel ein Abstandsgitter sein kann, was ja dann aber dann immer noch offen ist. Und wenn dann Exudation rauskommt, dann muss es ja irgendwie aufgenommen werden. Und das wäre dann der sekundäre Verband, der dann zum Beispiel mit einer Saugkompresse erfolgt oder einem Superabsorber, der kann noch viel mehr Flüssigkeit aufnehmen. Kompressen sind immer schwierig, weil Kompressen können etwas nicht, sie können keine Flüssigkeit aufnehmen oder keine Exudation. Und wenn dann die Feuchtigkeit auf der Wunde steht, haben wir einfach das Problem, dass Mazeration entstehen kann und wird am Schluss die Wunde größer und dann helfen wir dem Patienten wieder nicht. Deswegen gilt bei uns die Prämisse, die Kompresse in der komplizierteren chronischen Wundversorgung oder wenn es um offene Wunden geht, die auch offen behandelt werden, gehört in die Reinigung, aber nicht in den Wundverband. Und wenn wir natürlich das so machen, dass wir sagen Abstandsgitter, Saugkompresse, dann müssen wir das ja noch irgendwie festmachen. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, man könnte das mit einer Folie festmachen oder man kann das mit einem speziellen Schlauchverband festmachen oder natürlich auch mit sonstigen Fixationsverbänden für wirklich unempfindliche Haut, ja.
Also bei der Schürfwunde hätte ich jetzt also als primäre den Silikongitter, sekundär wäre die Saugkompresse und wenn ich es dann noch festklebe mit einer Folie, dann wäre das der Fixationsverband.
Genau.
Sehr gut. Würde ich das eigentlich, wenn ich jetzt an eine andere Wunde denke, die exudiert, eine Verbrennung oder eine Verbrühung, würde ich es da ganz genauso machen?
Kann man so machen, ja. Also da gibt's ja noch verschiedene Möglichkeiten. Da gibt's ja auch zum Beispiel verschiedene Gele, die da eingesetzt werden. Auch gerne mit Alginatzusatz. Da ist der Markt relativ groß. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Aber das wäre eine Möglichkeit. So könnte man eine Verbrennung versorgen, auf jeden Fall. Muss aber halt einfach beachten, dass man eine Verbrennungswunde gerade in den ersten Tagen, würde ich die täglich kontrollieren. Und dann, wenn das natürlich stabil ist, der Befund, und man auch nicht mehr regelmäßig was abtragen kann, dann reicht das natürlich alle 2 Tage oder wenn es halt schon über einen längeren Zeitraum geht und hohen Versorgungsbedarf hat, auch über den Pflegedienst alle 2 bis 3 Tage zu kontrollieren.
Was ist denn bei Verbrennungen, Verbrühungen für eine Größe, wo du sagen würdest, da müssen wir jetzt vielleicht überhaupt nichts machen?
Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Also ich würde eigentlich immer eher darauf gehen, sobald Blasenbildung da ist, auf jeden Fall eine chirurgische Vorstellung empfehlen. Und dann ist halt immer die Frage, wo ist das verbrannt? Ne? Betrifft das jetzt einen Bereich, der, jetzt sage ich zum Beispiel mal am Unterarm, der gut zugänglich ist, oder ist das etwas im Gesicht? Ne? Dann ist das natürlich schon wieder so einzustufen, dass ich lieber dann die Empfehlung aussprechen würde, den Patienten chirurgisch vorzustellen. Betrifft das die Handinnenflächen? Betrifft das die Fußflächen? Das wäre auch immer etwas, wo ich eher empfehlen würde, das nochmal fachärztlich vorzustellen. Wenn einfach da Unklarheiten bestehen oder man auch denkt, oh, ich komme jetzt irgendwie nicht weiter in der Versorgung oder es heilt nicht richtig ab, dann macht es schon Sinn, solche Patienten auch chirurgisch vorzustellen.
Alles klar, dann würde ich vorschlagen, wenden wir das Gelernte gleich an und starten in die Fälle. Was hast du für uns dabei?
Genau, ich hatte das, was häufig vorkommt, Bissverletzungen, habe ich einen Fall mit einem Hundebiss mitgebracht. Das ist eine Mitte 50-jährige Patientin gewesen, die ist von einem Hund gebissen worden, als sie vom Fahrrad absteigen wollte. Der Hund war auch nicht ihre übrigens, war aber vom Nachbar der Hund, sodass man also auch wusste, was der für einen Impfstatus hat und dass er nicht tollwütig ist. Das war sozusagen vorbekannt. Und sie kam zu mir letztendlich über die Wundsprechstunde, also gar nicht als Akutfall. Sie war in der Ambulanz anbehandelt worden, hatte sich dort akut vorgestellt. Dort war die Wunde gesäubert worden, ausgeschnitten initial aber nicht und auch antibiotisch abgedeckt worden für einen kurzen Zeitraum. Und das Problem der Patientin war einfach, dass auch nach 4 Wochen, nachdem sie gebissen worden war, die Wunde immer noch nicht abgeheilt war. Sie weiterhin Schmerzen hatte, es immer wieder zur Entzündung kam und Flüssigkeit aus der Wunde kam.
Da kommt ja gleich was zusammen, also schon ein bisschen ältere Wunde, 4 Wochen antibiotisch schon anbehandelt, aber nur einen kurzen Zeitraum, sagtest du, und die Wunde gibt noch Flüssigkeit ab. Wie gehst du in so einem Fall vor?
Genau, also zunächst mal hatte ich die Wunde mir angeschaut und das, was man gesehen hatte, es hatten sich Nekrosen gebildet, also schwarze Wundbereiche, also wo man richtig gesehen hat, da leben Anteile der Wunde nicht mehr und die Wundumgebung war leicht gerötet, leicht schmerzhaft. Es war aber nicht so, dass Eiter rauskam, das war nicht der Fall. Ich hatte mich dann dazu entschieden, erstmal die abgestorbenen Hautanteile zu entfernen, die Wunde zu reinigen und davon einen Abstrich zu machen, um dann gegebenenfalls im Verlauf auch nochmal die Antibiose korrigieren zu können. Das passte aber in dem Fall. Und nach Wundausschneidung war dann in den nachfolgenden Kontrollen es so, dass man zunehmend die Granulation gesehen hat, also dass die Wunde sozusagen hochkommt, sie rosig erscheint und auch die Wundumgebung war dann nicht mehr gerötet. Wir hatten also den Infekt so langsam im Griff. Und interessant war auch, wie das Gewebe, was ich ausgeschnitten hatte, das hatten wir zum Pathologen eingeschickt und der hat auch bestätigt, es war einfach immer noch eine chronische Entzündung in dem Wundbereich. Und solange die besteht, kriegen wir die nicht raus, da reicht das Antibiotikum nicht aus. Da muss dann leider take a knife and save a life, das Messer ran und dann hat es letztendlich auch damit funktioniert.
Einmal nochmal zur Definition, 4 Wochen war der bisher, was war das jetzt, eine schwer heilende Wunde oder eine chronische Wunde?
Genau, eigentlich war es eine akute Wunde erstmal, weil es war ja erst 4 Wochen her, ne? Also es war so, Übergang sozusagen, ne? Und ja, letzten Endes schwer heilen konnte man nicht sagen, weil sie hatte keine Grunderkrankung, keine Verschlusskrankheit, nichts. Und es war eigentlich so im Übergang, ne? Man könnte das jetzt, wenn man jetzt auch auf die Diagnosen zu sprechen kommt, die ja für uns KV-Ärzte auch immer relevant sind in der Eingabe, man könnte es zum Beispiel einfach als Wundheilungsstörung bezeichnen, Bissverletzung. Und mit der Dauer letztendlich, wie lange es dann noch gedauert hat, waren es dann auch 8 Wochen, bis die Wunde vollständig abgeheilt war.
Und wie lange hast du da nochmal Antibiotikum gegeben?
Ich meine, das waren zwischen 7 und 10 Tagen. Also ich hatte dann auch nochmal eine Kontrolle angefügt und sobald ich dann gesehen habe, das war vom Lokalbefund deutlich regredient, hatten wir das, ich meine, nach 10 Tagen hatten wir das dann abgesetzt.
Und was gibst du da?
Also ich gebe immer primär ein Aminopenicillin, zum Beispiel Amoxicillin, Clavulansäure oder Ampicillin, Sulbactam, eins von den beiden. Das ist eigentlich so optimal.
Welches Tier beißt denn am häufigsten? Sind Hundebissverletzungen die häufigsten Bisse?
Also ich meine die Katzen, dann der Mensch und dann der Hund. Katzenbisse sind schon relativ häufig oder halt auch Kratzgeschichten, das kommt häufig vor. Der Mensch natürlich auch, ne? Die scheinen auch sehr bissig zu sein im Kita-Alter häufig. Das ist ja immer auch nicht zu unterschätzen. Das macht häufig ja auch so Unterblutungen im Hautbereich. Und natürlich letztendlich der Hund.
Welcher Biss ist denn am kompliziertesten so insgesamt? Wo müsste ich am meisten aufpassen?
das entscheidet sich in dem Moment, ob ich denjenigen kenne, der mich da gebissen hat, ne? Also wenn das jetzt zum Beispiel ein fremdes Tier ist, ich wohne irgendwo am Waldrand und mich beißt da was und ich weiß über, keiner weiß, ob es mit diesem Tier ist, ist es ja schon per se, also mal etwas Gefährliches. Genauso wie natürlich der tiefgreifende Biss oder Kopf-Hals-Verletzung sind natürlich immer gefährliche Bisse. Aber auch der erstmal harmlos erscheinende Katzenbiss, wo man vielleicht einfach nur sieht, ein Zähnchen ist in die Tiefe gegangen und es ist initial nicht optimal behandelt worden, es ist nicht ausgeschnitten worden, es ist nicht gespült worden, vielleicht keine Antibiose gegeben und der Patient hat eine Handphlegmone, also eine fortschreitende Entzündung entlang der Sehnen. Und die führt dann am Schluss zur Amputation. Also auch das kann gefährlich sein. Ich glaube, die Schwierigkeit besteht darin, für den Behandler das einzuschätzen. Und da eben auch wieder der Aufruf, lieber nicht bagatellisieren, lieber schlimmer ansehen, den lieber nochmal zum Chirurgen schicken. Und wenn es dann so ist, dann war es halt am Schluss harmlos.
Okay, also wir haben die Wunde ausgeschnitten, haben 7 bis 10 Tage ein Aminopenicillin verabreicht. Wie sieht dann die Nachsorge aus? Wie oft siehst du so eine Patientin dann im weiteren Verlauf?
Also wenn es jetzt wirklich nur eine Kratzspur war, sage ich jetzt mal von der eigenen Katze, dann sehe ich das sehr entspannt, dann gucke ich mir das einmal vielleicht nochmal an und dann schicke ich es zum Hausarzt oder ich erkläre die Selbstversorgung, worauf der Patient, die Patientin zu achten hat. Aber wenn das durchaus eine Hundebissverletzung war, auch wo das ausgeschnitten worden ist, dann täglich, dann alle 2 Tage. Und wenn man dann sieht, oh, das ist ein Selbstläufer, jetzt kommt das Gewebe hoch, das wird rosig, das granuliert, dann reicht das auch noch einmal pro Woche aus. Oder auch, dass man sagt, kann auch über den Hausarzt laufen. Oder der Patient ist vielleicht auch selber so, ne? Viele entwickeln ja dann schon so einen Blick und man erklärt, was sind Auffälligkeiten. Und wenn der Patient dann auch das versteht und weiß, oh, das wird rot, das ist schlechter geworden, dann kommen die Patienten normalerweise auch von sich. Aber da lieber engmaschigere Vorstellungen als das zu weit schieben oder sagen, ja, komm dann irgendwie, wenn es dann schlimm ist, dann fängt man halt wieder von vorne an.
Versorgung ist ein gutes Stichwort. Auch dieses Jahr verleihen wir wieder den Amboss Award für großartige Initiativen in der Patientenversorgung. Wenn ihr also eine Initiative kennt oder ein Projekt, das die evidenzbasierte Medizin vorantreibt oder die Fehlerkultur fördert oder sich ansonsten für die Patientinnen und Patienten verdient macht, dann schlagt sie doch vor. Es gibt 3.000 Euro Preisgeld, einen schicken Pokal und eine Einladung hier zu uns in den Podcast. Ganz egal, ob das jetzt ein ärztliches Projekt ist oder ein pflegerisches, es geht darum, dass Menschen davon profitieren. Einen Link dorthin findet ihr in den Shownotes. Und ich hätte jetzt noch mal eine Frage zu den Antibiotika, die du verschreibst bei Tierbissen. Macht es denn einen Unterschied, welches Tier gebissen hat? Also eine Katze, die hat ja so dolchende, spießende Verletzungen hinterlässt, die ein Schwein eher einen Quetschschaden. Macht das einen Unterschied in der Auswahl des Antibiotikums?
Eigentlich eher nicht, weil meistens, also wie gesagt, das betrifft ja vor allem diesen Bereich, der das Amoxiclavulan oder Ampicillin-Sulbactam ganz gut abdeckt. Aber beim Schwein müsste man immer noch mal an multiresistente Keime denken, aufgrund der Mast, die ja in Deutschland stattfindet und der Antibiotikagabe. Deswegen auch da unbedingt Abstrich. Nicht, dass wir dann am Schluss ein MRSA im Wundbereich haben.
Da müsste man dann natürlich anpassen. Da kommt man ja mit Penicillinen nicht weiter. Gut, ich würde sagen, so viel zum Biss, zu den Bissverletzungen. Hast du denn noch einen Fall für uns in petto?
Ja, ich habe noch einen interessanten Fall, der ist schon ein paar Jährchen her. Da war ich noch als Assistenzärztin tätig. Und wie es ja so ist, ne, dann steht man Samstag, Sonntag in der Ambulanz und dann kam ein Kind in die Ambulanz. Das war schon 10 Tage zuvor versorgt worden, war da mit dem Skateboard gestürzt und war irgendwie so unglücklich gestürzt, dass es sich auch Steinchen inkorporiert hatte. Und aus dem Vorbefund, den ich ja dann der Dokumentation entnehmen konnte, hatte ich dann gesehen, dass sich Steine in der Wunde oder kleine Kieselsteine in der Wunde befunden hatten, dass die entfernt worden waren. Und jetzt kam der also wieder, weil er einfach Beschwerden hatte, weil er bemerkt hat, das wird rot und das macht ihm mehr und mehr Schmerzen. Und dann habe ich mir das angeguckt und es war halt eine typische Infektion, also wie wir das ja alle kennen, ne? Rötung, Schwellung, Schmerz, Einschränkung der Bewegung. Und dann hatte ich mich dazu entschieden, weil es initial nicht erfolgt war, einfach nochmal eine Röntgendiagnostik zu machen. Ich wollte ihm jetzt nicht die versorgte Naht aufmachen. Ja, und dann war es tatsächlich so, man sah röntgendichte Fremdkörper, die sich im Nachgang dann letztendlich als Kieselsteine herausgestellt hatten. Der Patient ist dann halt letztendlich über ein OP gegangen. Oberarzt hat ihn dann versorgt und hatte dann wirklich auch noch mehrere Steine aus dem Wundbereich herausgeholt. Und das ist halt schon wieder das, was ich vorhin gesagt hatte. Das Entscheidende ist das genau gucken. Und lieber, wenn der Patient sagt, oh, ich habe so Schmerzen und ich mache da nicht mit, nicht sagen, so, wir nehmen jetzt die Wunde zu, sondern lieber dann sagen, gut, dann geht's halt nur mit Narkose, dann muss man den Umweg machen, aber dann ist der Patient natürlich gut versorgt. Ne? Die sind dann entfernt worden, es ist gespült worden, das hat auch ein gutes Ende genommen, das heilte ohne Folgeschäden aus, aber das ist ja für alle Beteiligten ärgerlich, wenn sowas passiert.
Jetzt kann ich den Wunsch nachvollziehen, so einen kleinen Kerl nicht gleich zu röntgen. Würdest du bei sowas, Schürfverletzungen mit Kieselstein, mit Fremdkörper, immer röntgen?
Das ist immer schwierig, ne? Also man kann es halt so und so entscheiden. Und wenn man halt vielleicht bemerkt, beim Spülen, beim Heraussammeln, ist es sehr schwierig und die Steinchen kleben vielleicht auch fest, dass man doch dann sagt, gut, um Sicherheit zu haben, machen wir nochmal ein Röntgenbild, gucken wir nach.
Siehst du denn solche Fälle häufig? Ist das oft so, dass Fremdkörper aus einem Trauma heraus im Körper zurückbleiben?
Also was es oft gibt, sind ja die Gartenarbeiter, ne, die ja auch alle wieder unterwegs sind, die sich dann irgendwelche Dorne einholen und irgendwo in den Fingern verschwinden. Ich hatte auch mal tatsächlich ein kleines Mädchen mit Sturz, mit Kieselstein, der sich nicht infiziert hat, der da über Jahre drin geblieben ist. Also das sehen wir relativ häufig in der chirurgischen Praxis, Fremdkörper, ja.
Gibt es denn Verletzungen, wo du sagen würdest, da besteht eine besondere Gefahr, das, was übersehen wird, das, was zurückbleibt?
Ja, überhaupt bei Kindern natürlich, ne? Stresssituation für alle, ne? Für die Behandler, für die Eltern oder für die Mutter oder wer auch immer mit dabei ist, für das Kind natürlich selber, dass man natürlich immer alles schnell, schnell, schnell. Das ist auf jeden Fall immer eine Thematik. Und klar, theoretisch bei jeder Verletzung, die passiert, wenn sie verschmutzt ist oder halt auch an Bereichen, die nicht so gut einsehbar sind oder wie gesagt, wenn es mit der Anästhesie nicht ganz gut passt, dass man dann da vielleicht was übersieht.
Also gerade wenn es hektisch oder unangenehm ist, an die Fremdkörper denken. Hast du noch einen weiteren Fall für uns dabei?
Ja, zum Thema Verbrühung hatten wir vorher oder Verbrennung hatten wir vorher schon mal gesprochen. Ich hatte bei mir in der Praxis einen Fall und zwar war das eine Patientin, die wollte sich eigentlich einen Tee machen, hatte sich heißes Wasser gemacht und warum es auch immer passiert ist, das ist letztendlich erst im Nachgang abgeklärt worden, sie hatte eine Synkope, sie ist einfach umgefallen mit dem heißen Tee in der Hand und nach 20 Minuten wieder aufgewacht und dann lag sie dort. Und praktisch der ganze Thoraxbereich, Brustbereich, auch unterhalb der Brust waren verbrüht. Und die Patientin kam dann initial erstmal ins Krankenhaus, wie es ja dann meistens ist, also wegen der Synkope. Und ich hatte sie dann also in der Nachbehandlung gesehen. Es hatten sich Blasen gebildet. Wir hatten es mehrfach gesäubert, wir hatten es mehrfach abgetragen. Und die Befunde, die auf der Brust sozusagen waren, also die auch gut versorgbar waren, die sind relativ schnell abgeheilt. Aber das, was natürlich unter der Brust war, das war schwierig. Und da haben wir auch letztendlich dann die plastische Chirurgie mit dazugezogen, wo dann die plastische Deckung erfolgt ist. Da kommt es dann auch manchmal an die Grenzen des Wundmanagements. Da muss man sich dann auch manchmal Hilfe aus der plastischen Chirurgie holen.
Also die erste Versorgung lief über beispielsweise Silikon, Gitter oder ein Gel, aber unter der Brust hattet ihr dann keine Chance, das damit zu lösen.
Wir haben das da gemacht, genau, aber wir haben keine Verbesserung der Wundsituation hinbekommen und wenn dann einfach mal ein Zeitraum von 3 Wochen vergeht und es passiert gar nichts, auch unter nochmal Optimierung des Managements, das heißt auf Deutsch, dass man die Flüssigkeit, die man aufnimmt, nochmal durch eine stärkere Saugkompresse oder einen Superabsorber aufnimmt und es trotzdem nicht funktioniert, da muss man irgendwann sagen, nee, jetzt muss ich mir auch Hilfe holen.
Hier also ein durchaus komplexer, schwieriger Fall. Sehr häufig als Beratungsanlässe sind ja eher so kleinere Verbrennungen. Und da ist ja oft die große Frage, Brandblase öffnen oder nicht?
Ja, also wenn sie geschlossen sind, kann man sie erstmal zulassen. Wenn sie offen sind, sollte man sie abtragen. Das kann man mit einer feinen Pinzette machen. Das ist jetzt nichts, wo man unbedingt sagt, muss unbedingt der Chirurg. Aber klar, wenn Unsicherheit besteht, natürlich immer. Und dann die Nachkontrolle durchführen, Schmerzmittel geben, gegebenenfalls ein Gel drunter, Abstandsgitter, Saugkompresse und in dem Fall ein Handverband.
Wenn wir auch nochmal bei den kleineren Verbrennungen bleiben, da gibt es ja auch sehr viel Hausapotheke. Die Leute haben Salben, die sie auftragen. Die einen schwören drauf, offen lassen, die anderen schwören drauf, abdecken. Was sagt da die Fachfrau? Wie sollte man es genau machen?
Also prinzipiell gilt, bei jeder akuten Wunde deckt sie lieber ab, weil ihr schützt damit vor Infektionen. Also das ist Regel Nummer eins. Früher hat ja die Oma immer gesagt, ne, alles offen lassen und Luft dran lassen. Das ist eigentlich heutzutage nicht mehr üblich. Also das ist das Wichtigste, das abzudecken. Und es gibt zum Beispiel auch wirklich so für ganz oberflächliche Geschichten, die wir ja zu Hause eigentlich auch selber versorgen können, gibt es zum Beispiel desinfizierende Gele mit dem Octinidindihydrochlorid als Wirkstoff. Das ist zum Beispiel eine schöne Sache, wenn man das zweimal am Tag wechselt und mit dem Pflaster fixiert, reicht es eigentlich völlig aus. Antibiotische Salben, um da auch nochmal drauf zurückzukommen, wird ja heute immer noch ab und an eingesetzt, aber es hat keine Berechtigung mehr und es fördert höchstens die Entstehung von Resistenzen im Wundbereich und sollte eigentlich nicht mehr angewendet werden. Aber ansonsten, wie gesagt, dass man jetzt irgendwie eine bestimmte Salbe oder so aufträgt, ist eigentlich nicht erforderlich.
Viele Patientinnen und Patienten schmieren ja auch Salben drauf, wie zum Beispiel Bepanthen. Wie siehst du das?
Ja, also im Wundbereich gibt es dafür eigentlich keinen Einsatz. Wir empfehlen das auch nicht. Ich weiß, dass es häufig gemacht wird, aber Bepanthen sind zum Beispiel auch Wollwachse. Das heißt, man hat auch ein gewisses Allergiepotenzial. Man schmiert letztendlich die Wunde zu. Wenn sie Exsudat abgeben würde, kann sie das nicht wirklich. Also ich sehe da keine große Indikation und es gibt eigentlich auch keine Empfehlung dafür.
Gut, so viel zur Hausapotheke. Dann haben wir das auch mal behandelt und haben da jetzt Klarheit drin. Jetzt würde ich sagen, sind wir ja eigentlich gerade richtig im Flow. Hast du noch was für uns dabei?
Ja, was ja manchmal ganz spannend ist, das geht ja schon vielleicht wieder eher ein bisschen in die Chronik, in den Chronikerbereich rein. Aber es gibt durchaus auch die Fälle, wo die Wunde deswegen nicht zuheilt, weil der Patient manipuliert an der Wunde. Und wir hatten vor kurzem auch so einen Fall bei einer jungen Frau, Anfang 20 Jahre. Da gab es eine postoperative Wundheilungsstörung im Fußbereich nach Frakturversorgung. Und diese Patientin hatte wirklich Asche in die Wunde gemacht. Und was ich dann immer versuche zu machen, ist so ein Handvertrag. Also dass wir einfach sagen, passen Sie auf, ich empfehle Ihnen, das zu machen. Wenn Sie sich daran halten, kann ich Ihnen zusagen, dass diese Wunde abheilen wird. Aber bitte sagen Sie mir auch, wenn Sie wirklich manipulieren oder wenn Sie manipuliert haben. Ne? Aber ansonsten kann ich auch auf der anderen Seite versprechen, wir tun alles dafür, dass die Wunde abheilt und wir kriegen sie auch in Abheilung.
Gibt es denn typische Red Flags, an denen du erkennst, dass vielleicht manipuliert wird an der Wunde?
Ja, wenn die Wunde jetzt eine andere Farbe hätte. Also es gibt ja durchaus manchmal, dass irgendwelche Dinge aufgetragen werden, wo man gehört hat, das könnte irgendwas bringen. Oder wenn die Nadelstichverletzung da wäre, würde man es natürlich auch sehen. Also es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, aber letztendlich, man muss es mit dem Patienten thematisieren. Also man muss zum Beispiel sagen, kann es sein, dass vielleicht die Wundversorgung nicht so durchgeführt wird, wie es eigentlich sein müsste. Kann es sein, dass Sie die Wundverbände abnehmen, nachdem der Pflegedienst da war? Na, wir haben ja häufig dann so Hinweise über den Pflegedienst schon, dass die sagen, die bauen gleich die Verbände ab, wenn wir weg sind. Ne? Und wenn die Patienten dann sagen, nö, dann konfrontiere ich auch gerne und sage, naja, wir haben vom Pflegedienst die Information bekommen, dass die Wunden immer ohne Verband sind, wenn der Pflegedienst zu Ihnen kommt. Warum ist das denn so? Kann ja auch mal sein, dass der Patient denkt, er möchte eine andere Therapie und er vertraut dem nicht. Und dann muss man vielleicht auch mal sagen, gut, wenn Sie sagen, Sie möchten das anders therapiert haben, dann braucht man vielleicht halt auch mal einen Behandlerwechsel. Ne? Dann gehen Sie woanders hin. Das ist ja auch nicht schlimm. Da ist auch niemand böse und ich schon überhaupt nicht. Oder wir holen eine Zweitmeinung ein. Aber ich versuche es immer zu kommunizieren und zu sagen, so wie es ist, weil das bringt sonst nichts, sonst machen wir ewig die Wundversorgung, wir kommen nicht weiter, Wunde heilt nicht ab und es bleibt bei der Wundmanipulation.
Was ja vielleicht auch manchmal gar nicht so einfach ist, ist die Versorgung von Selbstverletzungen.
Also es ist ja relativ häufig Borderline-Patientinnen und Patienten, wenn das oberflächliche Geschichten sind, also wenn das jetzt wirklich nur ein, in Anführungszeichen, Ritzen ist, also was jetzt nicht blutet, da ist es ja häufig schon so, dass die Therapeuten in den psychiatrischen Einheiten schon diese Patienten eigentlich gar nicht schicken, sondern nur in dem Moment, wo sie wirklich feststellen, das könnte tieferreichend sein, vielleicht ist auch Sehnengewebe betroffen, es hört nicht auf zu bluten, dann würde man das natürlich versorgen. Das ist sicherlich als Assistenzarzt, Assistenzärztin das erste Mal, wenn man damit konfrontiert ist, extrem schwierig, weil man will ja in dem Moment, versorgt man ja wirklich nur die Wunde. Man ist nicht der Therapeut des Patienten, das muss man sich vielleicht auch mal nochmal klar machen. Und man muss sich dann vielleicht manchmal einfach immer nochmal kurz, ich nenne es immer am Riemen reißen, einmal durchatmen und das einfach so professionell versorgen, wie man jede Schnittverletzung versorgen würde. Und es ist ja meistens beim Borderline-Patient keine Suizidalität, sondern eine Form der Selbstverletzung. Aber wie gesagt, da bin ich natürlich auch nicht die psychiatrische Expertin.
Fragst du da auch nochmal den Tetanusschutz ab?
Ja, auf jeden Fall. Würde ich immer machen. Ne? Also sicher ist sicher und gefragt hat man das ja relativ schnell. Und vielleicht geht es auch schon aus der Patientenakte hervor. Die Patienten sind ja häufiger dann auch in der chirurgischen Ambulanz.
Und weil du gerade auch die Suizidalität angesprochen hast, was für Möglichkeiten gibt es da vielleicht aus der Wundbetrachtung heraus, Rückschlüsse auf die Suizidalität zu ziehen?
Ja, die Frage ist ja immer, wie ist geschnitten worden? Ne? Also ist es oberflächlich? Ist es vielleicht entlang der Gefäße auch geschnitten worden, sodass sich jemand schon damit beschäftigt hat, wie man sich suizidieren kann? Das ist aber immer sehr schwierig. Ne? Also das würde ich auch wirklich immer vom Fall abhängig machen. Hole ich mir einen psychiatrischen Kollegen mit dazu oder nehme ich auch mal das Telefon in die Hand, wenn ich im ländlichen Raum bin, rufe in der Psychiatrie an. Mit wem ist der Patient da, die Patientin? Das ist also sehr schwierig einzuschätzen.
Mit Sicherheit eine der schwierigsten Einschätzungen überhaupt. Ich fasse die wichtigsten Take-Home-Messages der heutigen Episode noch einmal zusammen. Akute Wunden sind mechanische, thermische oder chemische Läsionen der Haut bzw. der darunterliegenden Weichteile, die innerhalb von 14 bis 21 Tagen abheilen. Es gibt auch noch weitere Gründe für akute Wunden, beispielsweise iatrogene Ursachen wie Operationswunden, Punktionen oder zum Beispiel sogenannte Skin Tears. Das sind Hautzerreißungen, beispielsweise wenn man bei Pergamenthaut ein Pflaster abzieht. In der Diagnostik ist die Anamnese entscheidend, außerdem beurteilen wir Alter, Ausmaß und Verschmutzungsgrad der Wunde. Bei Extremitätenwunden testen wir natürlich auch die periphere Durchblutung, Motorik und Sensibilität. Außerdem fragen wir nach dem Tetanus-Impfstatus und zwar immer. Bevor wir ans Reinigen einer Wunde gehen, setzen wir gegebenenfalls eine Anästhesie an Extremitäten, beispielsweise mit einer peripheren Leitungsanästhesie. Hier gilt es, die Betroffenen, gerade auch Kinder, nicht in Situationen zu bringen, die schwer auszuhalten sind. Geringfügig verschmutzte Wunden ohne erhöhte Infektionsgefahr lassen sich mit Kochsalz spülen, höhergradig verschmutzte Wunden beispielsweise mit Octinidindihydrochlorid. Dann folgt abhängig von der Art der Wunde entweder eine Naht oder bei sauberen und wirklich trockenen Wunden gegebenenfalls eine Versorgung mit Kleber oder Pflasterstrips. Bei großen, komplizierten Wunden oder Bissverletzungen kann sich außerdem ein Wundfüller oder ein Desinfektionsband anbieten. Red Flags in Richtung Notaufnahme sind zum Beispiel Bissverletzungen, Verbrennungen mit Blasen, die abgetragen werden müssen, Schmerzen, die eine komplexere Anästhesie notwendig machen oder ein unübersichtliches Wundfeld, in dem man Fremdkörper übersehen könnte. Wenn die Wunde versorgt ist, decken wir sie trocken ab. Die feuchte Wundversorgung sehen wir eher im Bereich des chronischen Wundmanagements. Hier gibt es aber eine Ausnahme, und zwar die chronische Wunde bei PAVK Grad 4 ohne bisher stattgefundene Revaskularisation. Die versorgen wir auch trocken. Bei akuten Wunden, die exsudieren, zum Beispiel Schürfwunden, bietet sich beispielsweise ein Silikongitter als primärer Wundverband an, eine Saugkompresse dann als sekundärer und dann ein Fixationsverband. Ganz allgemein gilt, Kompressen können keine Flüssigkeit aufnehmen und gehören daher in die Wundreinigung, nicht aber in den Wundverband. Bisswunden müssen gegebenenfalls ausgeschnitten werden und werden in der Regel offen versorgt. Hier auch an den Impfstatus des Tieres denken und die Reiseanamnese einholen, falls ein Tollwutverdacht im Raum steht. Wenn eine antibiotische Therapie eingeleitet wird, dann mit einem Aminopenicillin plus Beta-Lactamase-Inhibitor, abhängig natürlich vom Allergiestatus. Bei Schweinebissen auch an MRSA denken, bei Fremdkörpern im Zweifelsfall eine Röntgendiagnostik anstreben, bei Brandverletzungen an schwerheilenden Arealen gegebenenfalls die plastische Chirurgie mit dazuziehen. Wenn man den Verdacht hat, dass an einer Wunde manipuliert wird, dann sollte man es ansprechen, gegebenenfalls auch einen Behandlungsvertrag beispielsweise per Handschlag vereinbaren und bei Selbstverletzungen auch an den Tetanus-Impfstatus denken. Im Zweifelsfall gilt natürlich, die Kolleginnen und die Kollegen der Psychiatrie hinzuziehen, um Suizidalität abzuklären. So viel zu den akuten Wunden. Alles zu den chronischen findet ihr, wie bereits besprochen, unter go.ambos.com/chronische-wunde. Das ist unsere Fortbildung gemeinsam mit dem BDC. Und alle BDC-Mitglieder können Amboss übrigens 3 Monate kostenlos testen. Auch da habe ich noch einen Link für euch in den Shownotes. Iris, gibt's denn noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also das erste ist, was ich immer sage, deckt die akuten Wunden ab. Die Wunden sollen nicht an die Luft. Das haben wir früher gemacht. Das wollen wir eigentlich gar nicht mehr machen. Deckt sie ab, damit keine Infektion entsteht. Fragt immer nach dem Tetanusschutz. Lasst ihn abklären. Wenn da große Zweifel bestehen, lasst es euch schwarz auf weiß geben und tendiert eher dazu, zu immunisieren. Bei Verbrennungswunden, Verbrühungen und Bisswunden lieber nochmal genauer hinschauen, lieber nochmal einbestellen, lieber nochmal kontrollieren und auch immer dran denken, dass tiefer liegende Strukturen auch betroffen werden können. Also wenn man sieht, die Funktion ist eingeschränkt, es könnte Knochen beteiligt sein, auch ruhig mal ein Röntgenbild machen, dass man nichts übersieht und im Zweifelsfall immer jemanden dazuziehen. Das gilt ja für jegliche Fachkompetenz, das gilt für die Niedergelassenen wie mich, das gilt für den Assistenzarzt im Krankenhaus und für den Hausarzt. Wenn man nicht weiter weiß und sich unsicher ist, dann lieber noch mal irgendwo hinschicken, der es besser weiß als man selber.
Das sind auf jeden Fall, denke ich, gute Ratschläge, mit denen man dann auch weiterkommt. Iris, vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss Podcast warst.
Ja, vielen Dank, dass das geklappt hat.
Sehr gern. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt am besten auf Abonnieren. Und außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt. Amboss kann man übrigens auch 5 Tage kostenlos ausprobieren. Das läuft dann von alleine wieder aus. Da muss man sich nirgends abmelden. Und dann habt ihr 5 Tage Zugriff auf unser kompaktes und leitliniengerechtes Amboss-Wissen. Alle Infos dazu, zur Amboss-Wissensplattform, zu unseren buchbaren Online-Fortbildungen und zum Podcast findet ihr wie immer unter go.amboss.com/podcast. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.